Ja, und dann heiße ich meine Gäste recht herzlich willkommen zu unserem Panel Gesundheit und Medizin von morgen. Wir wissen es alle, unser Gesundheitssystem kränkelt vor sich hin, was eigentlich immer offensichtlicher wird. Es ist chronischer Personalmangel, überfüllte Arztpraxen. Den Ärzten bleibt heutzutage nur wenige Zeit, sich mit den Patienten überhaupt auseinanderzusetzen. Es kommt immer mehr zu Engpässen bei Medikamenten und es ist ganz klar, dass die heutige Medizin eigentlich vor allem von den Profitinteressen der Pharmaindustrie und von großen Krankenhauskonzernen getrieben wird. Und wir wollen in dieser Runde der Frage nachgehen, wie denn eine bessere Medizin von morgen aussehen könnte, um die Menschen eben länger gesund zu erhalten. Und dafür möchte ich jetzt meine Gäste kurz vorstellen. Professor Dr. Sukhani Bharti ist Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologe und er war einer der ersten, der sich öffentlich gegen die Corona-Maßnahmen positionierte und eindringlich vor den gentechnischen Injektionen warnte. Herzlich willkommen, Professor Bharti. Dann begrüße ich auch heute bei uns auf dem Podium Privatdozent Dr. Med. Michael Nehls. Er ist Arzt, Privatdozent und Molekulargenetiker mit Schwerpunkt Immunologie. Und in diesem Feld ist er ein preisgekrönter Forscher und darüber hinaus auch ein mehrfacher Bestsellerautor. Herr Dr. Nehls, herzlich willkommen. Dann machen wir weiter ganz außen. Universitätsdozent Dr. Hannes Strasser, der ist Facharzt für Urologie und hat sich ebenfalls im Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen und die Injektionen verdient gemacht. Und natürlich ist er unseren Auf-1-Zuschauern aus zahlreichen Interviews als Korrespondent bekannt. Herzlich willkommen heute. Ja, und unsere Dame in der Runde, Frau Dr. Maria Hubner-Moog, sie ist Medizinerin und Politaktivistin, sehr aktiv. Sie trat früh als entschiedene Gegnerin der Corona-Maßnahmen auf und machte sich insbesondere gegen die Corona-Impfung von Kindern mobil. Sie hat international Kongresse veranstaltet und ist weltweit vernetzt. Herzlich willkommen. Und dann noch Christoph Plothe. Er ist Naturheilkundler und machte seinen Abschluss in Osteopathie an der University of Wales in Kent in England. Er ist Vorstandsmitglied des World Council for Health, einem Zusammenschluss von Wissenschaftlern, Ärzten, Anwälten und über 230 zivilgesellschaftlichen Organisationen aus über 45 Ländern. Herzlich willkommen alle zusammen. Und ich möchte die erste Frage direkt an die Dame in unserer Runde richten, Frau Dr. Hubner-Moog. Wie stellen Sie sich eine bessere Medizin von morgen vor?
Ja, also zur besseren Medizin von morgen muss man mal sagen, dass wir im Studium als Medizinstudenten ja nicht wirklich etwas anderes lernen, außer das, was in den Büchern steht, was unsere Lehrer uns auf der Med-Uni vermitteln. Und natürlich braucht's naturwissenschaftliche Basis. Aber wenn es dann darüber hinausgeht, dass man vielleicht ein kleines Seminar zur Psychologie macht, bevor man dann sozusagen auf die Patienten losgelassen wird, das ist dann bei den ersten Formulaturen, die man auch machen kann im klinischen Bereich, dann ist das sozusagen, was man ein bisschen so die Psyche des Patienten ein bisschen so streift und dann geht's total nur noch um Krankheit und wie kann man diese Krankheit auch bekämpfen. Und im Grunde, und das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, ist es so, dass im Medizinstudium, so wie es jetzt dasteht, Dinge, die essentiell sind, im wahrsten Sinne des Wortes, viel zu kurz kommen. Zum Beispiel Ernährung ist ein Riesenthema, lernt man nicht viel drüber, es sei denn, man beschäftigt sich selber nach dem Studium, so wie ich das getan habe, damit ausführlich. Das heißt, das Thema Ernährung ist schon mal die Basis für einen gesunden Organismus, für einen gesunden Menschen. Und wir wissen alle, und es ist die Mikrobiomforschung seit über 10 Jahren wirklich auch en vogue, wirklich auch mehr und mehr bekannt, dass man da einfach einmal lernen würde, was nehmen Menschen in sich auf, damit sie überhaupt gesund sind, wird im Studium wirklich sträflich vernachlässigt. Und was wir eben auch, und das ist mir mal ganz wichtig in der Aufklärung, den Menschen auch zu vermitteln, was wir auch nicht lernen, ist, was ist denn in Impfungen drinnen? Das heißt, wir beginnen mit dem Studium und haben im ersten Abschnitt Mikrobiologie, also Hygiene und Mikrobiologie. Und da lernt man, dass es Impfungen gibt und welche es gibt. Und das war's dann auch schon wieder. Über Adjuvantien, Zusatzstoffe in solchen oder über Nebenwirkungen hören wir einmal gar nichts. Und später im Studium zu den jeweiligen Fachprüfungen, ob das dann Kinderheilkunde oder Dermatologie ist, hat man sozusagen die richtige Antwort parat. Ja, was kann man denn tun, um sich zu schützen? Ja, diese Impfung, jene Impfung und so weiter. Und die Studenten lernen aber nicht, dass es auch Nebeneffekte geben kann, ob das von den herkömmlichen Impfungen war oder eben auch von den neuen modifizierten mRNA-Produkten. Das heißt, die Medizin der Zukunft würde bedeuten, dass man in der Ausbildung ansetzen muss, wo man sozusagen viel mehr implementiert, dass es sich bei dem Menschen, der einem gegenüber sitzt, der einem Arzt gegenüber sitzt, einem Arzt in Ausbildung gegenüber sitzt, um ein wundervolles Individuum handelt. Ich sage immer, wir haben Geist, Seele und Körper und wir sind hier mit Denken, Fühlen und Handeln und jeder möge das tun zum Wohle für sich und seine Mitmenschen. Das ist natürlich eine wunderschöne Vorstellung, nur allein im Studium kriegt man eigentlich vermittelt, dass da ein Mensch ist, der ist jetzt irgendwie wie eine Maschine, Professor Dr. Dr. Christian Schubert sagt das immer, die Maschinenmedizin, da ist was kaputt. Und das muss jetzt repariert werden. Und von dem müssen wir weg. Wir müssen nämlich vermitteln, dass es unterschiedliche Faktoren gibt, warum dieser Mensch jetzt nicht mehr in Gesundheit ist, warum sich hier in seinem System etwas getan hat, dass er Symptome hat, dass er krank geworden oder auch schwer krank geworden ist. Und daher muss man schon einmal sehen, was sind die Ursachen. Und um auf Ursachen zu stoßen, bedeutet das auch, dass man in einer Anamnese das Individuum Mensch mit seinem psychischen Feld, mit dem, was um ihn herum passiert, mit seiner emotionalen Ebene erfasst. Wird nicht in der Ausbildung so gelehrt, kommt zum Glück bei naturheilkundlichen Ausbildungen natürlich mehr in den Fokus. Und das ist dann immer aber, dass es Menschen geben muss, die sich nach dem Studium noch mühsam dieses Wissen auch aus Eigeninteresse, weil sie gemerkt haben, so wie ich das auch gemacht habe, das Studium, das hat mir nicht gereicht, das war nicht suffizient, das war nicht erfüllend. Das bedeutet, Medizin der Zukunft muss das Individuum Mensch in den Mittelpunkt rücken und muss für diese Menschen wirklich ein Gesamtpaket an wunderbarer Medizin im Sinne von, das können auch Worte sein, das kann ein Lächeln sein, das können Mittel sein, naturheilkundlich oder auch, wenn es notwendig ist, mal Schulmedizin. Also wir alle sind uns einig, es ist natürlich großartig, wenn jemand einen Blinddarm, eine schwere Entzündung hat, bevor der durchbricht, dass der wunderbar operiert werden kann. Dass es bei diversen Erkrankungen gute OP-Techniken mittlerweile gibt. Dass der abgesägte Daumen wieder angenäht wird. Ja, das ist wunderbar. Wir reden jetzt von der Akutmedizin als eines und das gehört gut erfasst und gut gelernt von den Notärzten und von den auch in den Intensivspitälern, in den Intensivstationen. Diese Menschen müssen natürlich ihr Handwerk verstehen. Und das, was wir so schade finden in der Bewegung auch, wenn wir aufklären über diese ganzheitliche Medizin, dass es von unserer Seite ein totales Miteinander erwünscht wäre, dass man sagt, genau die Schulmedizin, da wo sie Sinn macht, gemeinsam mit dem, was noch viel mehr auch in den Universitäten über die nächsten Jahrzehnte hoffentlich Platz findet. Und wenn es dann mal anfängt, Individuum Mensch oder die Ernährung zu implementieren. Und bei der Medizin der Zukunft zur Ernährung möchte ich auch gleich in meine internationalen Kontakte hineingehen. Ich habe mich nämlich in den letzten Jahren mit den wunderbarsten Menschen der Welt austauschen dürfen. Und dazu zählt eben auch das Team von Dell Bigtree mit The High Wire. Das ist Ihnen vielleicht bekannt. Dell Bigtree hat mit Andrew Wakefield den Film Vaxxed produziert. Und Dell Bigtree ist auch ein sehr enger Vertrauter von Robert F. Kennedy Jr. Mary Holland, auch Professor Dr. Sucharit Bhakti, sind in regelmäßigem Austausch mit ihr von Children's Health Defense, einer großartigen Organisation. Die sind mit Kennedy jetzt gerade dabei, dass sie Make America Healthy Again promoten. Das heißt, wir sind da auch sozusagen dabei, mitzubekommen, dass jetzt schon auf politischen Ebenen geschaut wird, wie werden die Pflanzen behandelt, mit was für giftigen Chemikalien, bevor sie auf den Tisch kommen? Was kommt in Kindernahrung rein? Was sind da für E-Nummern in einer Schachtel Frühstückszerealien? Diese Dinge müssen wir auch für die ganze Welt uns genauer anschauen. Und diese Dinge und besonders eben, wie ich es gesagt habe, die Ernährung spielen direkt eine Rolle, wenn es ums Immunsystem geht. Zum Beispiel, wenn man jetzt E-Nummern verseuchtes Essen, nenne ich es jetzt mal, wenn man sich einfach mal anschaut, wenn so ein Schokoriegel für ein Kind, Billigmarke, keine biologischen Zutaten, wenn man da mal ein bisschen reintaucht und man weiß zum Beispiel, dass sich diese E-Nummer mit jener E-Nummer nochmal verschärft, wenn es auf einen schlechten Einfluss auf unsere Darmbakterien geht und wenn wir wissen, dass 80% des Immunsystems im Darm sitzen, dann muss man sich Gedanken machen, ob man nicht bei der Ernährungsschraube dreht und dass wir vielmehr noch das, was eben wir wissen mittlerweile mit der neuen Wissenschaft, in der Ernährung nicht mehr zulassen. Das bedeutet,
wir sind alle sicher, dass die Administration in Amerika da einen großen Eindruck bekommen möchte. Ich möchte Sie gar nicht abwürgen jetzt hier, aber wir wollen ja auch noch alle anderen zu Gast zu Wort kommen lassen. Herr Professor Bhakti, ich möchte den Ball gleich zu Ihnen weitergeben. Und zwar, Sie sitzen hier als einer meiner Helden, das muss ich echt sagen. Ja, und das geht mir wahrscheinlich vielen anderen auch so. Ihre Warnungen von Anfang an vor den Corona-Spritzen haben sicherlich dafür gesorgt, dass sich viele Menschen diesen Geninjektionen, dass die sich dagegen gewehrt haben und wahrscheinlich haben sie damit auch viele Leben gerettet. Ich möchte auf die Rolle der Impfungen kommen. Können Sie das vielleicht kurz skizzieren, welche Rolle Impfungen generell in einer besseren Medizin von morgen spielen können?
Die Impfungen werden in der Medizin von morgen eine entscheidende Rolle spielen, weil die Impfungen werden in Stein gemeißeltes Denkmal sein gegen Täuschung und Illusion. Ich bin ein Schulmediziner. Ich habe Medizin gelernt, Mikrobiologie gelernt, gelehrt, 25 Jahre lang. Und ich habe an die Impfungen geglaubt. Ich habe durchaus alles das gelehrt, was in den Lehrbüchern steht. Erst in den letzten 3 Jahren durch Corona habe ich angefangen, das zu lesen, was ich im Studium und in meinem Berufsleben versäumt habe. Da gibt es hervorragende Bücher. Ein Buch, das ich jetzt öffentlich vorstellen möchte, ist das Buch von Suzanne Humphreys. Und da ist der Titel Die Impfillusion. Da steht alles drin, was ein Arzt heute eigentlich wissen müsste. Mit Quellen, wissenschaftlich. Es ist kein Impfgegnerbuch. Und ich habe davon enorm profitiert. Ich glaube, ich weiß jetzt Bescheid, dass das ganze Impfgeschäft, das größte Geschäft eigentlich der Menschengeschichte gewesen ist. Da ist so viel Geld geflossen und es fließt so viel Geld. Und das ist der Grund, weswegen die Impfung auserwählt wurde als die Speerspitze der Globalisten. Damit führen sie Krieg gegen das eigene Volk.
Waren Sie eigentlich überrascht von dem Wissen, was Sie nicht wussten, als Ihnen bekannt wurde, dass Ihnen da so viel noch entgangen ist, obwohl Sie schon so viele Jahre so viele Mediziner ausgebildet haben selber?
Ja, war ich. Und ich bin dabei, das Ganze zu Papier zu bringen. Mhm. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll.
Ich habe genügend Fragen, keine Sorge. Herr Dr. Nils, ich möchte mit Ihnen weitermachen. Ihr nächstes Buch dreht sich um Lithium. Lithium, ich bin mir noch nicht ganz sicher, Sie helfen mir nachher sicher. Ist eine ausreichende Versorgung mit diesem Spurenelement eigentlich der Schlüssel für eine bessere und modernere Medizin?
Ja und nein. Also ich möchte vielleicht ein bisschen weiter ausholen, ohne viel Zeit zu beanspruchen hoffentlich. Aber es ging darum, dass wir hier alle sitzen, weil wir an die Menschen glauben. Mhm. Und die Zukunft der Medizin muss sein, dass die Menschen anfangen, wieder an sich selbst zu glauben. Wenn Menschen an sich selbst glauben und überwinden dieses Dogma, dass der Mensch als Maschine gebaut wurde, insuffizient, mit Fehlern behaftet, dass es im Prinzip nur Schicksal ist, ob man Alzheimer, Krebs oder an einer Infektionskrankheit stirbt. Also dass der Mensch überhaupt nicht fähig ist, von sich heraus gesund zu sein, braucht ein komplett neues Überdenken der Medizin und vor allem des Selbstverständnisses der Menschen. also die Souveränität, von der Kebern gesprochen hat, ist die Souveränität der Menschen über ihre eigene Gesundheit. Und das heißt, wir brauchen mehr Selbstverantwortung und Selbstvertrauen. Und das Selbstvertrauen beginnt damit, dass die Menschen wieder ein gesunderes Gehirn haben. Denn da fängt ja das Denken an und das Gefühl und die Verantwortung. Und zum gesunden Menschsein gehört, dass wir, was ich als mentales Immunsystem bezeichne, auch verstehen, wenn Gefahren von außen drohen, die zu erkennen und darauf zu reagieren, als Individuum, aber auch als Gesellschaft. Denn aus dem mentalen Immunsystem entspringt auch das soziale Immunsystem, mit dem wir uns gegen andere wehren, die uns schaden wollen. Und die Medizin, die wir gelernt haben und die Suarit ja auch gerade beschrieben hat, ich habe genau das gleiche Prozess durchgemacht mit den Impfungen. Ich habe gelernt, dass es Infektion gleich Injektion. Das war wie ein Reflex, den man da antrainiert bekommen hat. Man gibt im Prinzip das Denken ab an diese Lehrpläne, die allerdings von denen gemacht worden sind, die Medizin von heute beherrschen. Und die haben überhaupt kein Interesse daran, dass die Menschen an ihre eigene Gesundheit glauben. Mhm. Und wenn man an die eigene Gesundheit glaubt, dann weiß man recht schnell, und das sind Gesetze, die schon seit 1828 in der Landwirtschaft bekannt sind, das Gesetz des Minimums zum Beispiel. Das heißt, wenn Dinge fehlen in unserem Körper, dann kann er sie nicht kompensieren. Also fundamentale Dinge fehlen. Da gehören Vitamine dazu, da gehören essentielle Spurenelemente dazu, da gehört aber auch dazu mal eine Umarmung, da gehört auch dazu, dass wir uns bewegen, wir sind Bewegungstiere. Also alles, was fundamental ist fürs Menschsein, läuft unter dem Gesetz des Minimums. Wenn irgendetwas fehlt davon, kann der Mensch seine, was wir Homöostase nennen, wobei das nicht Stase ist, es ist ein welliger Prozess, ständige Veränderung. Wir reagieren auf äußere Bedrohungen, auf äußere, ja, ein Virus kommt, unser Körper reagiert darauf, kann aber dann wieder kompensieren und wieder ins Gleichgewicht kommen. Diese Homöostase ist nicht möglich, wenn uns fundamentale Dinge fehlen. Und zu diesen fundamentalen Dingen, in der Corona-Krise zum Beispiel, war es ganz fundamental Vitamin D, wissen wir. Hunderte von Studien, die zeigen, Vitamin D-Mangel, die Wahrscheinlichkeit zu sterben, an jeglicher Infektionskrankheit, unabhängig davon, ob es jetzt Corona tituliert wird, weil man da einen PCR-Test gemacht hat. Da kann hinter dieser Corona-PCR kann dann jeder Virus stecken, jede Ursache stecken, die dann zu einer Lungenentzündung führt. Aber die kann tödlich enden, wenn bestimmte fundamentale Dinge fehlen. Und der letzte fundamentale Baustein oder einer der letzten in einem neuen Fundament in einem neuen Gebäude der Medizin, für mich so ein bisschen der Schlussstein momentan, da kommen gleich noch mehrere dazu, und Stein heißt Lithos im Griechischen, ist es Lithium oder Lithium, kann man beides sagen übrigens, laut Duden, die Chemiker sagen Lithium, wenn man nicht ganz so abgehoben klingen will, sagt man Lithium, deswegen sage ich Lithium. Und Lithium ist wahrscheinlich eins der wesentlichen essentiellen Spurenelemente, und das kann ich beweisen in meinem nächsten Buch, das heißt das Lithium-Komplott, kommt nächstes Frühjahr heraus, aber in diesem Buch beweise ich, dass Lithium essentiell ist. Und vor allem ist es essentiell gegen alle fundamentalen oder innerhalb aller fundamentalen Systeme, die uns im Gleichgewicht halten, vor allem unser mentales Immunsystem im Gleichgewicht halten. Lithium sorgt dafür, dass wir neue Hirnzellen bilden, die uns jung halten, die uns neugierig halten. Lithium sorgt aber auch dafür, dass die Nerven, dass die Chromosomen lebenslang erhalten bleiben, dass wir nicht sozusagen an Altersschwäche sterben im Sinne von vorzeitig in ein Jahr oder Jahrzehnte vorher, dass wir Alzheimer entwickeln, Depressionen entwickeln. Lithium spielt in allen essentiellen, fundamentalen biologischen Prozessen eine fundamentale Rolle. Und es ist das Antidot gegen zum Beispiel die Neuroinflammation, die durch die mRNA-Injektion erzeugt wird. Und zwar jegliche mRNA-Injektion. Deswegen ist es auch das, was komischerweise global verboten ist. Also es ist nicht nur nicht als essentielles Spurenelement anerkannt, es ist sogar verboten und interessanterweise nicht in den USA. Als ich gerade von Kebmann den Vortrag gehört habe, die einleitenden Worte, dass USA die einzige Land sein möchte, was vielleicht noch gewisse Souveränität hat, vielleicht ist das die Erklärung, warum es das einzige Land ist, wo man ohne Rezept und ohne sich sozusagen juristisch in Gefahr zu begeben, Spurenelement Lithium auf den Markt bringen kann.
Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit, für die Zukunft. Helfen Sie mit. spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt.
Ich erinnere mich an einen Ausdruck aus Ihrem Buch, über das wir gesprochen hatten. Das klingt kompliziert, aber es ist ganz einfach. Adulte hypokampale Neurogenese, also die Gehirnbildung im Hippocampus im Erwachsenenalter. Wird es durch Lithium positiv beeinflusst, was ja ein Problem ist in unserer heutigen Zeit mit dieser Alzheimer-Epidemie?
Lithium ist fundamental, was die hippocampale Neurogenese angeht. Es ist so, dass wenn Lithium fehlt, bestimmte Schaltermoleküle in unseren Zellen dafür sorgen, dass die hippocampale Neurogenese downreguliert wird, dass wir vorzeitig altern, dass wir im Prinzip jede Zivilisationskrankheit ist fundamental eine chronisch schleichende Entzündung. Und dieser chronisch schleichende Entzündungsprozess hängt mit Molekülen zusammen, die dysreguliert sind. Diese Dysregulation, wenn man die wissenschaftlichen Studien liest, heißt immer, diese Gene sind, diese Proteine sind konstitutiv aktiv und sorgen dann für diese Krankheiten. Und dann ist es Pharma-Dogma, wir werden alle krank und können nichts dagegen tun, real. Lithium ist aber der natürliche Hemmstoff dieser konstitutiven Aktivität. Würde man die ganzen Experimente unter der natürlichen Zufuhr von Lithium machen, wäre das Problem gelöst. Und das, wenn Leute mich dann fragen, ja Lithium, wie kann das sein? Wir haben doch noch nie Lithium gebraucht. Mein Opa hat nie Lithium gebraucht. Vor 100 Jahren hat man auch geglaubt, man braucht kein Jod. Und alle hatten einen Kropf, oder viele hatten einen Kropf. Viele, 1,5 Milliarden Menschen weltweit, haben immer noch eine mentale Entwicklungsstörung. Durchleben die, durchleiden die, vor allem in den afrikanischen Ländern. Warum? Weil einfach nur Jod fehlt. Wir haben irgendwann mal, ich kann auch sagen, wo, an einem Ort gelebt, einem realen Garten Eden, wo all diese Substanzen natürlich vorhanden waren. Und dort hat sich der menschliche Geist entwickelt. Wir haben uns dort fortbewegt von diesem Ort. Und kommen jetzt in Regionen, wo diese Mängel sind. Wenn man in den Schweizer Alpen ist, ist ein Jodmangel. Auch bei uns im Schwarzwald ist ein Jodmangel. Wenn wir den Jod nicht zuführen würden, wenn wir nicht erkennen würden, dass dieses Spurenelement essentiell ist, würden wir eine fatale Hirnentwicklung erleben. Und diese Problematik haben wir eben auch mit dem Lithium. Aber Lithium ist deswegen interessant, weil es im Gegensatz zu allen anderen Naturstoffen, die wir natürlich aufnehmen können und deswegen erlaubt sind, auch als Spurenelement oder als Naturstoff, als Nahrungsergänzung zuzuführen, hier ist ein Verbot. Maria hat vorhin von den E-Nummern gesprochen. Es gibt E-Nummern, wie zum Beispiel ungefähr 10 E-Nummern, die das Wort Aluminium hinter sich haben. Also wir dürfen Aluminium laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit bis zu 10 Milligramm Aluminium täglich zuführen. Obwohl wir wissen, dass Aluminium hirntoxisch ist. Und mit zum Beispiel für die Autismusraten verantwortlich ist, die wir sehen, weil es auch Teil der Impfstoffe ist. Also 50% der Impfstoffe haben Aluminium drin, die tatsächlich hirntoxisch sind. Das ist aber absolut kein Problem. Aber 1 Milligramm Lithium, was essentiell wäre und Hirngesundheit versorgen würde, ist noch nicht als essentiell anerkannt. Es ist sogar verboten als Nahrungsergänzungsmittel. Deswegen das Buch Lithium-Komplott, ich glaube, der Titel ist passend.
Okay, ja, dann müssen die Leute, die sich ein gutes Portfolio aufstellen, vielleicht Lithiumhersteller demnächst mal mit anschauen. Könnte interessant werden. Herr Dr. Stasse, ich möchte Sie auch noch mit einladen, in eine Frage einzusteigen. Und zwar als Verfechter einer evidenzbasierten Medizin. Wie wichtig sind denn mündige Patienten für eine bessere Medizin?
Mündige Patienten sind ganz entscheidend und momentan sehen wir eine Entwicklung, die eigentlich dem komplett entgegenläuft. Bisher war es ja über Jahrtausende in unserer Medizin absolut selbstverständlich, dass eigentlich medizinische Daten nur 2 Leute gewusst haben, der Patient und der Arzt. Das war ja streng vertraulich, das ist sogar gesetzlich geregelt. Ich darf über einen Patienten nicht einmal mit meiner Frau reden. Ist absolut strafbar und dafür drohen mir sogar Gefängnis. Was passiert aber momentan? Gegenteil. Momentan werden alle medizinischen Daten digital erfasst. Österreich ist da momentan sogar ein Vorreiter. Wir haben jetzt einen digitalen Impfpass eingeführt, die elektronische Gesundheitsakte. Und alle diese Daten werden gesammelt und sollen auf einmal einem riesigen Kreis von Institutionen und Personen zur Verfügung stehen. Diese Daten werden gesammelt und die stehen irgendwann nochmal zur Verfügung der Bundesregierung, den Landesregierungen, den Sozialversicherungen, den Notärzten, den Krankenhäusern, die niedergelassenen, allen möglichen Leuten. Das heißt, die Vertraulichkeit zwischen Arzt und Patient, das, was entscheidend ist, dass ein Patient zu einem Arzt hingeht, wo er Vertrauen hat und weiß, der kümmert sich um mich und da schwirren nicht meine Daten irgendwo herum und werden ausgewertet und irgendwie verwertet, die ist weg. die ist komplett weg. Und das führt meiner Meinung nach dazu, dass erstens das Verhältnis Arzt-Patient verschwindet. Wenn man sich die Papiere durchliest momentan vom World Economic Forum, von der WHO oder die Gesetze, dann ist nie mehr die Rede von Arzt und Patient. Dann reden sie nur mehr von Gesundheitsdienstleistungsanbietern. Das ist das neue Modewort. Wir alle sind Gesundheitsdienstleistungsanbieter. Ich als Arzt komme in vielen dieser Papiere gar nicht mehr vor. Und das führt dazu, dass alles unheimlich unpersonalisiert wird, entmenschlicht wird, meiner Meinung nach. Und dass das, was wir, wovon die Medizin lebt, vom Vertrauen, dass das weg ist. Weil jeder zu mir kommen als Urologen, müssen Sie sich vorstellen, ich bin Wahlarzt und Urologe, zu mir kommen dezidiert Patienten, die das nicht wollen, dass ihre Daten irgendwo herumschwirren. Sie müssen sich vorstellen, zu mir kommen Patienten, die haben Krebs, die können keine Kinder bekommen, die sind impotent und wollen von mir behandelt werden. Ja, glauben Sie, die Männer wollen das, dass das der Gesundheitsminister liest, dass das bekannt wird, was Ihnen da passiert, was wir da reden. Das heißt, es führt zur Entmenschlichung. Es führt auch dazu, dass auch das Vertrauen sinkt, in meiner Meinung nach, weil auf einmal die Leute das Gefühl haben, ihre Daten werden verwendet für irgendetwas. Bei mir haben sie keine Angst. Bei mir wissen sie, dass das nicht passiert. Aber wenn irgendwelche Institutionen diese Daten verwenden, wenn das an Firmen weitergeht, an die EU weitergeht, wie er geplant ist, an die WHO weitergeht und alles, dann schwirren die Daten irgendwo herum. Und keiner weiß, was damit passiert. Und damit ist eigentlich der Basis der Medizin. Ein Patient kommt, er kriegt eine Behandlung, er redet mit seinem Arzt. Das ist vertraulich und das ist ein Vertrauensverhältnis, wird zerstört dadurch. Und das ist einer der wesentlichen Schritte, der derzeit läuft, der in Zukunft noch verstärkt werden soll. Und nur damit Sie Bescheid wissen, in Österreich im Gesetz steht wortwörtlich drinnen, was jetzt passieren wird, was jetzt geplant wird. Da steht wortwörtlich drinnen im Gesetz der Zukunft der Medizin, digital vor ambulant vor stationär. Das steht wortwörtlich im Gesetz. Das heißt, zuerst wird alles digital gemacht, kommt der Teledoktor, da rufen Sie eine Nummer an, da wird irgendjemand redet mit Ihnen über Ihre Gesundheit und Ihre Daten, muss man sich vorstellen. Das zweite ist dann der niedergelassene Arzt, wo es momentan Riesenprobleme gibt, und drittens das Krankenhaus. Aber digital, und wenn Sie sich die Papiere vom World Economic Forum durchlesen, das geht bis hin zur künstlichen Intelligenz mittlerweile, die geplant wird und kommen wird. Da steht wortwörtlich in einem Papier, es ist geplant, wortwörtlich, also durch künstliche Intelligenz erzeugte Triagesysteme. Das heißt, das schreiben die sogar. Das ist geplant in Zukunft, dass irgendeine künstliche Intelligenz, ein Computer, entscheidet, wer wann wo welche Behandlung kriegt oder nicht. Das ist also nicht eine Erfindung, das behaupte ich nicht, das steht in einem Papier vom World Economic Forum. Das ist die Vision dieser Leute. Und was dadurch erzeugt werden soll, das ist mir mittlerweile klar. Wir haben einen massiven Personalmangel im Gesundheitssystem und den will man jetzt kompensieren und ausgleichen. Weg mit den Ärzten, weg mit den Krankenschwestern, macht alles in Zukunft der Computer. Das ist der Plan. Und das ist eine Entwicklung, die verheerend ist, die Medizin entmenschlicht. Und die auch nicht der Gesundheit dienen wird. Weil wir sind alles soziale Wesen. Jemand, der krank ist, erwartet Hilfe. Und der erwartet nicht Hilfe von irgendeinem Computerkastel, der erwartet Hilfe von einem Arzt, der mit ihm redet und ihm das erklärt und den aufklärt und die Behandlung anbietet. Und das ist eine Entwicklung, die verheerend ist, die völlig in die falsche Richtung geht und die meiner Meinung nach auch massiv abzulehnen ist und wo man dagegen auch dringend etwas tun muss. Wir brauchen nicht irgendwelche Computer oder irgendwelche Telefonnummern, die Menschen behandeln. Wir brauchen in Zukunft Menschen, ausgebildete Ärzte, Krankenschwestern, die sich um den Menschen kümmern. Und was ich auch kurz ergänzen möchte, ist, da stimme ich ganz zu, wir lernen als Ärzte in der Ausbildung Krankheiten. Die größte Prüfung im Medizinstudium ist die Pathologie, die Lehre von den Krankheiten. Da lernen wir ein Jahr, da lernen wir, was krank ist. Und wir werden als Ärzte ausgebildet, auch später, ein Patient kommt, hat eine Krankheit, was tue ich dagegen? Was völlig derzeit noch fehlt, ist wirklich die Prävention, die Vorbeugung. Wir lernen eigentlich als Arzt kaum im Gesundheitswesen, in der Ausbildung, wie man jemanden gesund haltet. Und das ist der entscheidende Punkt, weil wenn wir die Leute gesünder halten, fitter halten, da braucht man weniger Krankheitsmedizin, da braucht man weniger Krankenhäuser etc. Und das sind beides Fehlentwicklungen. Wie gesagt, die Digitalisierung, die Entmenschlichung und auch ganz klar, was da auch kommt natürlich ist, dass das alles dazu führt, dass alles unheimlich materialistisch ist momentan. Wie auch bei der Impfung. Aha, da kommt ein Virus, Impfung. Aha, der hat Krebs, die Operationsstrahlentherapie. Aha, der hat einen Harnwegsinfekt, Antibiotikum etc. Aber was man da tun kann, dass man den ganzen Menschen sieht, das geht völlig unter. Mit dem System, wo wir hinlaufen, mit der Digitalisierung, mit künstlicher Intelligenz, kommt der Mensch überhaupt nicht einmal mehr vor. Und das ist das Problem.
Ball nehme ich sehr gerne auf und würde das gerne an den Herrn Dr. Plothe weiterleiten, gerade in Bezug auf, was können wir eigentlich tun, um gesund zu bleiben. Herr Dr. Plothe, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ist ja mit die häufigste Todesursache in Deutschland. Wie müsste denn die Medizin von morgen aussehen, um das zu ändern, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass das Herz gesund bleibt? Herz ist ja jetzt in den letzten vier Jahren immer noch ein größeres Thema geworden. Myokarditis ist das Stichwort. Aber was kann der Mensch machen, um sein wichtigstes Organ eigentlich am Laufen zu halten?
Als erstes vielleicht, wenn wir über die Medizin der Zukunft sprechen, eigentlich müssen wir nichts Neues erfinden, sondern wir müssen eigentlich nur das, was die Medizin der Vergangenheit eben dabei auch betrachtet hat. Und wir haben ein medizinisches System, was ein westliches, industrialisiertes System dabei eben ist. Mhm. Wir haben eine ganz andere Kultur noch in Asien, in Afrika, in den traditionellen Medizin, die wir dabei haben, in dem der Fokus erstmal die Gesundheit war. Ja, wie wenig Sinn es macht, tatsächlich nur auf Symptome eben zu gucken, sondern zu gucken, was für eine Definition von Gesundheit oder Leben. Wir haben ja noch nicht mal eine Definition von Leben. Ja, also da fängt es eben dabei schon an. Und wenn man sieht, wir hatten auch hier diese Tradition eben bei uns, in unseren Breiten in Europa. Aber dann kam die Rockefeller Foundation, dann kam eben auch in den 60er, 70er, 80er Jahren große Kampagnen, die gesteuert wurden, kann man alles nachlesen, wie die Menschen entmündigt wurden, bewusst entmündigt wurden, die Gesundheit nicht mehr in ihre eigene Hand zu nehmen, sondern eben auf die Autoritäten sich zu verlassen. Und das wurde dann in die Ausbildung auch noch der Mediziner mit rein integriert. Und das macht keinen Sinn, ja, wenn ich eben dabei eine Pflanze eben im Garten eben gedeihen will, dann gehe ich nicht hin, wenn die ein Problem hat und schütte was drüber, sondern ich gucke, was kriegt die zu essen, was kriegt die zu trinken und wie viel Sonne kriegt sie. Ja? Also eigentlich, wenn wir es ein bisschen aus dem System lösen, wissen wir, das macht eigentlich von dem Grundgedanken eines Heilsystems. Und wir hatten früher durch diese Pluralität von Meinungen, ja, ich lese mir sehr gerne in alten Büchern über medizinische Ansätze vor eben der Rockefeller Foundation, da gab es eine Heilkunst. Ja? Jeder hatte seine individuelle Medizin. Was der eine in einem Dorf mit seinen Menschen gemacht hat, muss nicht heißen in der anderen ein paar Straßen runter, dass er dasselbe gemacht hat. Aber so hat sich das Ganze auch entwickelt.
Wie diese Entwicklung zustande kam, dass die Rockefeller Foundation, das haben Sie jetzt ein paar Mal erwähnt, dass die so einen massiven Einfluss bekommen hat, da jetzt in den letzten Jahrzehnten, das letzte 100 Jahre irgendwie so. Warum ist es weggegangen von diesen Heilaspekten, die wir früher hatten, und zu dieser reinen Apparate- und Präparate-Medizin?
Geld. Also es war ganz einfach, man hat erkannt, damals waren noch am Anfang des 20. Jahrhunderts eben Homöopathie, Osteopathie, Chirotherapie, naturheilkundlichen, das waren alles anerkannte Medizinstudien, die parallel liefen und auch noch dieselben Rechte hatten. Und dann hat man gesehen, naja, man kann eben durch die Petrochemie eine Menge mehr Geld machen, und dann ist im Moment der Medizin entstanden, ich habe nur ein Symptom und ich habe ein Medikament. Und alles andere, was den Menschen ausmacht, ist dabei rausgelassen, und das macht nicht viel Sinn. Und zur Originalfrage eben mit den kardiovaskulären Erkrankungen. 1930 hatten wir die erste Beschreibung von einem Herzinfarkt in der Literatur. Und seitdem, ja, man geht auf eine innere Station, schaut sich an, was dabei eben mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen eben heutzutage eben auf den Stationen die Plätze belegt. Es ist die Nummer eins Todesursache seit Jahrzehnten. Sie geht noch weiter nach oben, sie geht nicht nach unten. 40% aller Todesfälle bei uns in der westlichen Welt sind aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wenn wir dann eben sehen, wir haben jetzt gerade das neue gesunde Herzgesetz in Deutschland des Gesundheitsministers dabei bekommen, der Cholesterin als den Feind ausgemacht hat. Ja, es gibt immer wieder ein paar Schlagworte, in denen man die einzelnen Leitlinien auf einzelne kleine Gebiete eben dabei eben lenkt und dann eben auch wieder nur Medikamente vorschreibt. Das heißt also, die Tatsache sei jetzt, dass eben die Genetik und anderes eben sogar bei Kindern eben die Cholesterinwerte nach oben treibt und deswegen schon die Cholesterinhemmer jetzt bei Kindern angewandt werden soll, ohne irgendwelche Studien, ohne tatsächlichen Grund. Denn wir wissen schon seit ganz geraumer Zeit, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Diabetes, ja, der Anstieg von Demenz, all die anderen Sachen Lifestyle-bedingte Faktoren sind. Ja, wir wissen, seit wie die moderne Ernährung, Casey Means gerade mit Kennedy hat gerade viel dazu eben publiziert, wir wissen, dass es die Lebensumstände sind. Und bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen Cholesterin zu messen, ist zwar nett, aber wir müssen es fraktionieren. Dies eine LDL ist nur durch Zucker ausgelöst und das ist das, was als kleine LDL-Partikel tatsächlich eben in die Gefäße geht und die Atherosklerose macht. Die wird aber nicht mal ermittelt. Und tragischerweise, die Statine, die gegeben werden, wirken sogar nur auf die, die von gesättigten Fettsäuren, also die großmolekularen Cholesterine, die eigentlich gar nicht dafür verantwortlich sind. Also wir haben im Moment einen völlig falschen Ansatz. Wir können zeigen, Professor Ornish, Dr. Esselstein, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Umstellung von Ernährung und Lebensgewohnheiten, und das ist in wunderbaren Studien eben belegt, wurde auch in Amerika in Krankenhäusern angewandt, in über 50 Universitätskrankenhäusern wurde das angewandt. Die Plaques waren sogar rückläufig, etwas, was uns niemals beigebracht wurde. Das heißt, wir wissen die Ursache, wir können es sogar eben dabei verändern, indem wir die Lebensstile eben dabei verändern, aber warum ist das Ganze eingestellt worden? Ein Arzt wird nur bezahlt für das, was er abrechnen kann. Und eine Ernährung konnte er nur mit ein paar Euro abrechnen, ein paar Dollar da drüben, also kam es nicht dazu. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ein wunderbares Symbol, wie Leitlinien, die komplett von der Industrie eben bestimmt werden. Das sind die meisten Ärzte auch gar nicht eben darin ausgebildet, das zu interpretieren, dass tatsächlich eben die Leitlinien auch nur in einem Disease-Management System Sinn machen. Ja, wie schon gesagt, es ist kein Interesse daran zu heilen. Es ist jemanden für den Rest des Lebens auf einem Medikament zu halten. Und bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist wahrscheinlich das Offensichtlichste, dass wir die Ursache kennen, wir kennen die effektiven Behandlungen, aber in dem System, was wir gerade haben, kämst du keine Vergütung und kein Arzt könnte leben. Und wir haben in Skandinavien schon andere Modelle, in dem jeder Arzt einfach eine Pauschale pro Monat hat und wie viele Patienten sieht, was er mit dem Patienten macht, dann egal ist. Das wäre auch eine Möglichkeit für ein System der Zukunft.
Ich frage mich gerade, wie man, Ich frage mich gerade, wie man einen Anreiz schaffen könnte für Mediziner, da eben anders umzudenken. Aber ich möchte den Ball gleich mal aufgreifen und an Frau Dr. Hubner-Mock weitergeben. Sie sind ja weltweit sehr gut vernetzt. Gibt es denn praktische Ansätze zu berichten von Ihren Netzwerken, von international agierenden Ärzten für eine bessere Medizin? Gibt es da schon Ansätze dafür, dass Menschen oder gerade im medizinischen Bereich die tätigen, dass die anfangen umzudenken?
Absolut. Also es gibt schon sehr viele Ideen, aber es gibt noch nicht die Klinik, die sozusagen alles abdeckt, wo man sagt, da arbeiten einfach die Chirurgen, Anästhesisten, Notfallmediziner mit den Ganzheitsmedizinern, mit den Leuten, die den Leuten Entspannung beibringen, zusammen. Dieses super Medizinzentrum der Zukunft, wenn wirklich Leute Symptome entwickeln, irgendwie in die Dysbalance gekommen sind, in ihrem Leben sozusagen krank sind und die gehen da rein und die haben da, wenn dann auch mal durchaus eine Magenspiegelung, ein Ansatz wäre, dass man diesen Menschen diagnostisch abklärt, aber mit allem, was man ganzheitlich medizinisch anbieten kann, bevor sozusagen hier eine Krankheit entsteht. Das gibt's noch nicht. Aber was es gibt, und ich habe mich wirklich jetzt in den letzten Wochen vorbereitet, habe in die ganze Welt hinaus telefoniert mit lieben Freunden und Kollegen. Wir haben definitiv schon einige kleinere, sage ich jetzt mal, naturheilkundlich, aber trotzdem, wenn der Hut brennt, sind die in Kontakt mit Leuten, die auch in Kliniken sind. Das sind Menschen auf unserer Seite, die im Kliniksystem arbeiten, wo die wissen, wenn unser Patient was braucht, dann kann ich den in diese Klinik im Umkreis von 2 Stunden auch senden und dort wird dem auch geholfen mit der schulmedizinischen Operation zum Beispiel. Aber was es so an schönen Visionen gibt, möchte ich ganz kurz auch beschreiben. Also ich persönlich habe eine Privatpraxis gehabt bis zu der Schwangerschaft mit meinem Sohn. Das war 2018, habe ich die dann 2017 bis 2018 gehabt. Das war eben präventivmedizinische Praxis. Und meine Kollegen haben mich belächelt und ausgelacht, was das denn für Medizin ist, Präventivmedizin. Also so muss man sich das vorstellen, Status 2017, ob ich ein bisschen verrückt bin, weil was ist schon Präventivmedizin? Ja, also total irre. Und da war eben bei mir der Ansatz auch, dass ich die Patienten mal aufgeklärt habe über Lifestyle Change zum Beispiel. zum Beispiel, das heißt nicht, dass irgendwie ich denen dann vorschreibe, was die essen, aber dass es zumindest aus zum Beispiel, wenn möglich, biologischer, aber auf jeden Fall regionaler Landwirtschaft stammt, dass die vielleicht auch die Bauern, wo die das beim Hofladen abholen kommen, dann kennenlernen, dass man einfach sagt, man kann auch Schmerzmittel, wenn sie schon notwendig waren, massiv reduzieren, wenn man neue Techniken anwendet, da gibt es kaltes Rotlicht zum Beispiel, dann gibt es fantastische Geräte, noch auch aus der Tesla Medizin, da gibt es Frequenzgeräte, wo man auch sehr gute Erfolge bei Patienten sieht. Da gibt es Geräte, die sich aus der Weltraummedizin, weil sich ja auch Astronauten, wenn sie da lange nicht auf Erden sind, helfen können müssen, die dann ihre Technik ist dann hineingearbeitet worden in verschiedenste Geräte, die es gibt, zum Beispiel Globaldiagnostics möchte ich anmerken, oder es gibt mitochondrienstimulierende Therapien wie die Me2V-Therapie und so weiter und so fort. Da habe ich jetzt viele, viele ausgelassen, die helfen. Und was wir eben weltweit haben, sind kleinere Zentren, fast schon Gruppenpraxen, weil das betreiben mehrere engagierte Mediziner, die sich eben nach ihrem Studium massiv fortgebildet haben, was denn wirklich gesund erhält und gesund macht. Und dort sind dann eben diese Zentren, wo die Leute für Hochdosis Ozon oder Druckkammertherapie oder Magnetfeldtherapie mit BEMA und so weiter. Das heißt, ich habe in besonders Amerika jetzt rausgefunden, dass sich dort schon einige solcher Institute gebildet haben. Ein Thema der Zukunft wird sein, tatsächlich auch Schwermetallausleitung. Auch das betreiben schon viele Kollegen weltweit. Das ist also, wo jetzt ein Schulmediziner hinhören würde und sagt, die sind völlig irre, was redet diese Frau da? Aber ja, in diese Richtung werden wir uns noch mehr etablieren müssen. Und es gibt auch in der Schweiz, in den Bergen, eine bekannte Klinik, die hat auch schon sehr gute Ansätze, wo Leute natürlich sehr ganzheitlich aufgefangen werden, auch mal bei Burnout oder bei einem Entschlackungsvorgang, das ist immer ein blödes Wort, aber da eben begleitet werden. Das heißt, es gibt weltweit diese Ideen und es gibt auch genau das, das, was wir jetzt hier auch schon gehört haben. Medizin, es ist ja sozusagen, es braucht ja eine Basis für Gesundheit. Das heißt, die Medizin der Gesundheit, die Zukunft der Medizin, ist genau, ich muss als Mensch frei in einem Land leben dürfen und ich muss in der Eigenverantwortung leben dürfen, ja, was bedeutet erstmal Freiheit, Meinungsfreiheit, ich muss mich ausdrücken dürfen, ja, und dann sind wir genau bei dem Punkt Freiheit, wenn es um meinen Körper geht, die freie Entscheidung muss es immer geben, den informed consent, die informierte Entscheidung, wenn ich mich einer medizinischen Prozedur unterziehe, und der wirklich, wirklich allerwichtigste Aspekt ist, dass Frieden auch herrscht, weil wir brauchen überhaupt nicht drüber zu diskutieren, dass wenn irgendwo ein Krieg herrscht, dass wir fernab von gesunden Menschen sind, geistig, seelisch, körperlich, nein, sind sie nicht, und deshalb braucht es Frieden und Freiheit, damit es eine gute Medizin der Zukunft geben kann, wo Menschen eben selbstbestimmt auch leben dürfen, auch sich gesund erhalten können und wenn sie krank sind, sich entscheiden können aus der Vielfalt, was ihnen denn am besten tut als Therapie. Mhm.
Herr Plote, bitte. Ja.
Ich gerade noch was dazu sagen kann. Also wir bekommen immer wieder Anfragen aus der ganzen Welt, welche Mediziner denn die Leute eben aufsuchen könnten. Und die erste Antwort ist diejenigen, die ihre Lizenz verloren haben, weil die waren die authentischen Ärzte. Das ist nur ein bisschen schwierig, weil die nicht mehr praktizieren dürfen. Ja. Aber es gibt gerade eine ganz tolle Bewegung, tatsächlich sich auf Natural Law, ja, natürliches Gesetz, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, oder ja, auf indigene Rechte, auf Ureinwohnerrechte sich wieder zu spezialisieren. Und wir haben in England die Frau Dr. Sarah Merhill, die eben ein unabhängiges System, in dem sie immer noch erlaubt ist, als Arzt in ihrer Funktion im traditionellen Sinn zu arbeiten. In Kanada gibt es das. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht wieder eine zentrale Struktur schaffen, die überall eben da wären, weil wir müssen aus der WHO raus, weil wir wissen, was die Geldgeber dahinter eben sind. Aber diese dezentralen aus dem System sind gerade, finde ich, sehr optimistisch machende Bewegungen.
Mhm. Herr Dr. Nils, Sie sind auch viel in Amerika, Sie haben da gute Kontakte. Können Sie sagen, was international passiert in Bezug auf diese Medizin von morgen? Sehen Sie in Ihrem Forschungsbereich die Molekulargenetik, sehen Sie da wichtige Impulse, die für uns alle von Vorteil sein könnten in der Zukunft?
Naja, ich meine, man muss nicht unbedingt international denken. Ich würde mir eher wünschen, dass wir wieder individuell denken. Also nicht, wir brauchen keine internationalen Bewegungen, die jetzt den Menschen sagen, was für ihn natürlich wäre und wie er seine Gesundheit erhalten kann. Also die Präventologie ist auch
letztendlich noch nicht mal ein medizinisches Thema, sondern eigentlich ein Schulfach. Ja? Man müsste eigentlich in die Schule gehen und sagen, Leute, wenn ihr das macht, könnt ihr krank werden, wenn das passiert, wenn das braucht der Körper. Ja, im Prinzip schon, was eine Pflanze braucht. Ich habe vorhin schon ganz kurz erwähnt, 1828, Gesetz des Minimums. Das müsste Schulfach sein. Da könnte jeder selber verstehen, okay, das macht mich krank und das hält mich gesund. Und die Leute werden es auch spüren. Und natürlich sind die Amerikaner da auch hellwach. Ja, also die sind hellwach. Mhm. Ich war ja bei Tucker Carlson, habe nur das Wort, ja, Spike-Protein, Gehirn, schädlich, natürlich für den ganzen Körper schädlich, chronische Entzündung. Da hat er mich gefragt, was ist das Antidot? Sage ich, naja, wir müssen unsere Immunabwehr stärken. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wir müssen auch die Entzündung ganz natürlich blockieren. Da gibt es natürliche Mechanismen. Und ich habe nur ganz leise das Wort Lithium genannt. Am nächsten Tag war in ganz USA Lithium ausverkauft. Also die Leute sind hellhörig. Die wollen wissen, was für sie gesund ist. Aber ich will die Gesundheit der Medizin nicht auf Lithium reduzieren. Es ist nur einer von vielen Bausteinen. Mhm. Also wieder das Wort Stein, ist in dem Fall Lithos. Ja, aber es sind ganz viele Bausteine, die notwendig sind. Für eine Pflanze hat damals Gesetz des Minimums 12 Dinge braucht die Pflanze, damit sie lebt, damit sie gesund bleibt, damit sie keine Läuse bekommt, die sie nicht abwehren kann, warum sie dann ein Spritzmittel bekommt, was idiotisch ist, wenn einfach nur Magnesium fehlt, was ihr Immunsystem schwächt. Und das Gleiche gilt für uns Menschen. Und da ist es eigentlich egal, welches Land wir uns anschauen. Jeder Mensch, wir haben, glaube ich, 1300 Ethnien auf unserem Planeten und alle sind gleich gebaut. Wir gehen alle zurück auf eine Ursprungsgruppe von Menschen, wahrscheinlich so vor 150.000 Jahren. Und diese Gruppe von Menschen hat definiert, was heute unsere Bedürfnisse sind. Und wenn wir die begriffen haben, und das sollte Schulfach sein. Ich habe jetzt mehrere Vorträge gehalten in den letzten Monaten, um für mehr Ärzte zu bewerben, die da mitmachen bei dieser Renaissance der Medizin. Und ich habe jedes Mal, weil ich bin Autodidakt, ich war in wenigen Vorlesungen, dann habe ich gesagt, vielleicht habe ich es ja verpasst. Also habe ich auf der Bühne gestanden, habe gesagt, okay Leute, wer hat von euch schon mal im Medizinstudium das Wort Gesetz des Minimums gehört? Ein Grundgesetz des Lebens. Es gibt auch ein Gesetz des Maximums, da drin bewegt sich die Homöostase. Wer von euch hat das gehört? Nicht eine Hand ging hoch. Ich habe Tausende von Medizinern in der Zwischenzeit gefragt. Nicht eine Hand ging hoch, weder in der Schweiz, noch in Österreich, noch in Deutschland. Das heißt, ein Grundgesetz des Lebens, ne? Was ist Leben selbst, war ja die Frage. Also ein Grundgesetz des Lebens wird nicht gelehrt. Und damit beginnt das ganze Problem.
Wie könnte man denn diesen Lehrplan ändern? Wer hätte da die Entscheidungsmacht und was müsste passieren, dass man den jungen Studenten von heute die Medizin von morgen überhaupt
auf den Weg gibt? Die Zukunft der Medizin muss vieles ändern. Wir müssen Einfluss der Industrie auf die Lehrpläne ändern. Das ist das Erste, was passieren muss. Das Zweite, was passieren muss, ist, dass wir wieder das Wort artgerecht einführen für den Menschen. Es gibt etwas, was jeder Mensch grundsätzlich braucht. Das gehört zu unserer Art. Und zwar zu allen Menschen. Das ist artgerecht. Artgerecht muss das Grundprinzip sein neuer Lehrpläne. Dann müssen wir natürlich die Leitlinien ändern. Also Leitlinien, allein schon das Wort, das hört sich schon an wie Leitmedien, ist ein Riesenproblem, wird von der Industrie gemacht. Und die Ärzte glauben, sie müssen sich innerhalb dieser Leitplanken bewegen und alles, was aus links und rechts davon ist, ist verboten. Und haben Angst davor, ihren eigenen Verstand zu benutzen. Und weil sie aber auch nicht darauf trainiert sind. Mhm. Und wir brauchen einfach mehr Mut und vor allem der Mut des Individuums. Und der fängt im Kopf an. Deswegen ist mein Hauptbestreben seit fast 20 Jahren jetzt schon, ja, den Geist wieder ins Gehirn zu bringen. Ja, den Menschen wieder die Selbstverantwortung, das Gefühl für den eigenen Körper zurückzugeben und zu verstehen zu lernen, dass wir eben nicht dem Dogma unterworfen sind, dass die Industrie fördert. Der Mensch ist imperfekt generiert. Er wird am Ende an bestimmten Krankheiten, die wir Zivilisationskrankheiten nennen, also wenn sie unabdingbar mit unserer Zivilisation zusammenhängen würden, als wenn es da eine Kausalität gäbe, die gibt es zwar, aber die hat nichts mit Natürlichkeit zu tun und dass wir nur gerettet werden können durch die Produkte der Pharmaindustrie. Die sind die drei Dogmen, unter denen leben wir und die müssen wir abschaffen. Und wenn wir das abschaffen, dann haben wir eine Medizin der Zukunft, wo Menschen eben nicht mehr so häufig krank werden. Und wenn sie krank werden, dann vertraue ich auf eine gute Akutmedizin, denn die haben wir schließlich. Mhm.
Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit. Für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Professor Bhakti, wenn Sie an Ihre Kollegen denken, die immer noch in diesem alten Denkmuster verhaftet sind, dass die Corona-Politik richtig war und Impfen wichtiger ist, wie können wir die erreichen? Haben Sie da eine Idee, wie wir denen die Realität näher bringen können? Weil Sie hatten ja letztendlich recht mit allem, was Sie gesagt haben.
Also, ich rufe auf, dass ein Dialog entsteht. Das habe ich auch vor 5 Jahren, als ich den Brief an die Kanzlerin geschrieben habe, war es ein Brief für die Gemeinschaft, die Gesellschaft, für die Ärzteschaft. Denn wir müssen einfach uns mal hinsetzen und wie vernünftige Menschen miteinander reden. Es ist ja nicht so, als ob die Ärzte dumm sind. Die sind nicht dumm. Die meisten sind sehr intelligent. Es ist nicht so, dass sie Schlechtes wollen. Die meisten wollen Gutes. Aber sie sind, Michael, indoktriniert. Die sind indoktriniert. Und nur ein kleiner Teil ist entkommen und hat realisiert, dass die Leitlinien, die Empfehlungen, dass da etwas nicht stimmt. Jetzt, nachdem wir diese Katastrophe erlebt haben mit Corona, sind sie vielleicht besser zu erreichen. Und das ist meine große Hoffnung. Ich würde mich gerne einbringen, aber wenn die alle sagen, nein, mit diesen Schwurblern wollen wir nichts zu tun haben, mit dem Pensionär will ich, die weiß nicht Bescheid, dann muss ich es euch überlassen, mit ihnen zu sprechen. Und die Sache ist einfach, dass wir waren bei den Impfungen. Diese Impfnarrativen, die sind entstanden dadurch, dass sie letztendlich erfunden wurden. Und es ist wahnsinnig wenig Wahres dran. Und die Wahrheit ist, dass diese Impfungen zu einem guten Teil furchtbare Nebenwirkungen haben. Aber wer wagt das überhaupt zu sagen? Menschen wie Robert Kennedy. Jetzt haben 77 Nobelpreisträger sich geäußert und haben gesagt, er ist nicht befugt, er darf nicht Gesundheitsminister werden, er weiß nicht Bescheid. Unter den 77 Nobelpreisträgern war eine ganze Menge von Wirtschaftswissenschaftlern. Die meisten waren nicht Mediziner. Aber sie erfrechen sich zu sagen, dass dieser Mensch, der jahrzehntelang sich mit dem Thema beschäftigt hat, nicht die Qualifikation hat. Was haben die selbst gemacht auf dem Gebiet? Nichts. So, aber sie werden gebraucht, weil ihre Freunde natürlich ihnen auch teilweise die Nobelpreise zugeschustert haben, wie letztes Jahr. es ist ein schlimmer Zustand. Ein ganz bedenklicher, schlimmer Zustand. Und ich will nicht, wie Robert Kennedy, wirklich einen Frontalangriff starten auf alle Impfungen. Ich habe auch versucht, ihm zu sagen, die Menschen hören nicht so gerne, wenn man alles schlecht macht. Und es ist noch nicht alles so schlecht. Aber man soll kritisch sein und man soll hinterfragen und Fragen stellen. Nicht wahr? Und das ist das, was ich erhoffe für die nächsten Jahre. Ich will nur eine Sache aufnehmen, weil du gerade Aluminium gesagt hast. Ja? Mainstream und alle Menschen, die gehört werden, sagen, Aluminium, das ist das häufigste Schwermetall auf der Welt. Und jede atmet es ein und isst es jeden Tag. Ja? Es tut nichts. Und die kleinen Mengen, die man injiziert mit diesen Totimpfstoffen, die sind in allen Totimpfstoffen drin, und zwar in hoher Konzentration, relativ, ja. Die sind so viel weniger als das, was man isst, also vergiss es. Was die Leute aber nicht sagen, ist, es ist ein großer Unterschied, ob man etwas isst oder ob etwas reingespritzt wird in den Körper. Denn das, was reingespritzt wird, was ist genau das, was ich bei Corona gesagt habe. Diese Impfstoffe bleiben nicht da, sie gehen in die Blutbahn. Und Aluminium in der Blutbahn geht sofort in alle Organe, inklusive Gehirn. Ja, einer der Menschen, der am meisten darüber weiß, sitzt neben mir. Und im Gehirn ist dieses Aluminium schlecht. Es gibt nichts Gutes, was Aluminium im Gehirn tut. Nur Schlechtes. Und es geht auch in alle anderen Organe. Und es gibt nichts Gutes, was Aluminium tut. Nicht wahr? Deswegen rege ich an, dass wir das mal überdenken. Ja? Wollen wir Kinder mit 3 Monaten, jetzt wollen sie noch früher anfangen, ja, einen Impfstoff mit Aluminium in die Muskulatur reinzujagen, die toxische Konzentrationen im Kindsblut erreichen. Immer. Die sind giftig. Und je kleiner das Kind ist, desto höher ist die Konzentration, weil natürlich es verteilt sich erstmals in diesem kleinen Volumen. Und deswegen sage ich euch ganz offen, dass ich stark abrate gegen Impfung von Kindern unter 3 Jahren. Absolut. Und ich begründe das auch damit, dass die Kinder nicht krank werden, wenn sie klein sind. Ich meine, was sollen sie bekommen? Ja, jetzt Masern. Wo gibt's Masern? Masern gibt's praktisch nicht. Und wenn es sie gibt, ist Masern gehört zu den harmlosesten aller Krankheiten. Meine Mutter ist Ärztin gewesen. Meine Mutter war meine erste Lehrerin. Und sie hat mir gesagt, Kinderkrankheiten müssen alle Kinder bekommen. Das ist gut, denn dann sind sie immun. Und Kinderkrankheiten nennen sich Kinderkrankheiten, weil sie nicht ernsthaft krank machen. Man übersteht sie. Ja? Und ich werde nie vergessen, wie als meine Schwester an Mumps erkrankte und lag im Bett und wimmelte, weil es tut weh, ja, hat meine Mutter gesagt, Kinder, kommt mal her, ja, guck mal eure große Schwester an, die liegt da im Bett. Und dann hat sie eine Banane genommen und hat meine Schwester gesagt, beiß mal rein. Hat meine Schwester gesagt. So, und ihr nehmt jetzt auch ein Biss davon. Da wurden wir alle von meiner Mutter infiziert. Und dann lagen wir auch im Bett. Aber es ging natürlich vorbei. Und meine Mutter sagte, es geht vorbei und das ist gut. Ihr werdet keinen Mumps mehr bekommen. Und wenn ein Junge keinen Mumps bekommt in der Pubertät, dann kann Mumps ihm nichts antun. Ja, er kann keine Oschitis bekommen. Er kann nicht steril werden. Wenn du jetzt die Mumps nicht bekommst und bekommst sie in der Pubertät, dann kann es sein, dass du später keine Kinder mehr bekommst. Ja?
Also so war das. Trainieren von einem gesunden Immunsystem ist ganz wichtig.
Ja, ich meine, Kinderkrankheiten kommen in der Kindheit und der Mensch hat gelernt, die Evolution, dass alle. Übrigens, ja, jetzt wird es ein bisschen brenzlig. Ja. Die meisten Viruskrankheiten sind harmlos. Ja. Sie kommen und sie gehen. Die meisten kommen durch Nase und Mund. Und nur die, die direkt in die Blutbahn kommen, ja, die sind potenziell gefährlicher. Weil die Barriere in Nase, Atemwege und Mund, das sind die Zellen, die diese unseren Magen-Darm-Trakt auskleiden und die Atemwege auskleiden. Die werden befallen. Und man kann mit keinem Impfstoff der Welt den Befall der Oberflächenbekleidung, das ist so, wie, weil die Antikörper, die gemacht werden, die sitzen in der Blutbahn. Ja? Und es ist so, wenn das, wir sitzen in diesem Raum und wir wollen nicht, dass die Viren sich hier ausbreiten, aber die Viren kommen nicht hier rein, die kommen in die Halle, ja, durch die Flur, die in diese Halle, und die Halle, das sind unsere Atemwege, die Auskleidung, ja. Wenn die Auskleidung befallen ist, dann weiß das Immunsystem unter den Schleimhäuten, das Immunsystem kann fühlen, weiß genau, wenn etwas im Flur ist, was nicht dahin gehört. Und dann geht das Immunsystem und zerstört diese eine Raum mit den Viren. Und dann sind sie weg. Die Kinder stehen wieder auf und sind gesund. Ja? Und es ist sehr selten, dass die Viren tatsächlich in die Blutbahn kommen und sich ausbreiten in Mengen, in hoher Anzahl. Ja? Wenn das passiert, dann kann man sehr krank werden. Aber es passiert extrem selten. Und das ist auch ein Problem mit meinen Kollegen. Zahlen bedeuten in der Medizin nichts mehr. Sie verstehen nichts von Zahlen. Sie verstehen nicht, dass wenn jemand die Grippe hat oder Corona hat, echt, und ein Virus findet den Weg ab und zu mal in die Blutbahn, oder 10 Viren, oder 100 Viren, oder Millionen Viren, dass die Menschen davon nicht sterben werden. Im Gegenteil, wenn man Milliarden, nicht Millionen, Gene verpackt, gut verpackt, sodass sie nicht zerstört werden können, in den Körper injizieren, dann wird die Blutbahn überflutet mit einer Anzahl von geschützten Viren. Und wenn Sie Antikörper haben, können die Antikörper nicht greifen, weil diese Lipidverpackung, die Viren, die Gene schützen. Und das ist das große Verbrechen, was begangen ist. Diese Leute, die Nobelisten von letztem Jahr, haben dafür gesorgt, dass unzerstörbare Gene in unglaublicher Menge in die Körper von Millionen Menschen, ich glaube mir 1 Milliarde inzwischen, ja, injiziert wurden. Und das Ungeheuerliche ist, dass sie wussten, dass die Effekte nicht bekannt waren. Relevante Daten werden erst post-marketing erhoben, schreiben die Menschen am Robert-Koch-Institut. Sie deklarieren damit, dass ein Menschenversuch durchgeführt werden sollte. Ich bin sprachlos und ich rufe die Welt jetzt auf, etwas dagegen zu tun. Ich muss wirklich sagen, das sind die Verschwörer. Ja, wir haben uns zusammengesetzt gestern und ich habe mit Juristen gesprochen, die hier sind. Und die haben gesagt, ja, es wäre vielleicht an der Zeit, dass Strafanzeigen entworfen werden für die Menschen, für die Bürger und Bürgerinnen. Und in diese Strafanzeige, die runtergeladen werden kann, die Strafanzeige existiert noch nicht, aber die haben mir gesagt, die wollen es sofort machen, am Wochenende. Und einfach zur freien Verfügung. Jeder kann das runterladen. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich habe keine Ahnung. Aber die haben gesagt, die machen das. Es sollte nur eine Seite sein. Und auf dieser Seite steht, ich stelle hiermit Strafanzeige gegen den Bundesminister, Gesundheitsminister, und zwar beide, Spahn und den zuständigen Landesgesundheitsminister, weil ich zur Teilnahme genötigt wurde an einem Menschenversuch. Robert-Koch-Institut, 27. April, zitiert. Und so weiter und so fort. Zweitens, es ist bekannt, dass diese Impfung, dass diese Infektion junge, gesunde Menschen nicht gefährdet, wie die Mumps oder Masern. Dann ist es bekannt geworden, dass dieser Versuch die Menschen genmodifizieren aus Menschen. Ich wurde zu genetisch modifizierten Organismus gemacht. Und zwar ist es bekannt, dass dieses über viele Tage andauert. Das ist nicht erlaubt. Und deswegen zeige ich Sie an. Und alle Leute, die geimpft wurden, können das einreichen. Alle Impfopfer sowieso, alle Angehörigen von medizinischen Einrichtungen, die genötigt wurden, sich impfen zu lassen, alle Soldaten und Soldatinnen und überhaupt alle, die gesehen haben, wenn ein Arzt gesehen hat, dass ein Kollege diese Nadel reingetan hat, ist er Zeuge geworden von einem Verbrechen.
Lassen Sie mich den Gedanken gerne nochmal aufnehmen in Bezug auf die Befriedung unserer Gesellschaft. Es ist sicherlich wichtig, dass das juristisch aufgearbeitet werden muss und ich bin froh, dass da Gedanken hier schon entstehen. Aber ich möchte dem Herrn Strasser den Ball zuspielen. Sie sind ja auch sehr aktiv und im Austausch mit Ihren Kollegen. Wie können wir denn die Kollegen, die immer noch in dem alten Denkmuster verhaftet sind, von dieser Bösartigkeit überzeugen? Viele denken ja gar nicht, dass das so ein sinistrer Plan dahinter steht. Und das müssen wir ja konstatieren nach so einer gewissen Zeit, nach der ganzen Evidenzlage. Wie können wir die Mediziner erreichen mit diesen Gedanken, mit diesen schweren Gedanken, dass sie dann anfangen umzudenken? Haben Sie da eine Idee, wie wir damit umgehen könnten?
Ich glaube, dass vieles von dem Umdenken schon begonnen hat, ganz ehrlich. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Und ich möchte das kurz zusammenfassen. Wenn ich die Medizin beobachte, und ich bin ja auch in der Ärztekammer und rede mit Kolleginnen und Kollegen, und ich merke, wie betroffen teilweise Ärzte mittlerweile sind, was da passiert ist. Die reden nicht gerne drüber, aber es weiß eigentlich jeder oder die meisten Ärzte, dass da etwas total schiefgelaufen ist. Bitte? Ja, das kann ich verifizieren. Also, wenn man sich das anschaut, es gibt Umfragen in Deutschland, wonach ungefähr die Hälfte der deutschen Bevölkerung jemanden kennt oder selber betroffen ist von Impfnebenwirkungen. Corona hat meiner Meinung nach dazu geführt in den letzten Jahren, dass die bisherige moderne westliche Medizin in einer fundamentalen Krise ist. Fundamental. Warum? Erstens haben wir gemerkt, jetzt fange ich mal mit dem Einfachen an. Corona hat den ganzen Mangel in der Medizin massiv verschärft. Personalmangel, Geldmangel, alles. Es ist ja, die Ressourcen sind weg. Wir erleben ja momentan den Zusammenbruch der Medizin, des Gesundheitswesens in ganz Europa. In Europa, müssen Sie sich vorstellen, fehlen momentan 1,2 Millionen Gesundheitsberufe. Es fehlen 1,2 Millionen Menschen in der EU, die im Gesundheitssystem arbeiten. Krankenschwestern, Pfleger. Ich kann aus Tirol berichten. In Tirol gibt es mittlerweile ganze Abteilungen, die zugesperrt sind. Es sind ganze Operationstrakte zugesperrt, weil es kein Personal mehr gibt. Die Leute gehen weg, sind weg, weil sie nie in Pension gehen, weil sie ins Ausland gehen, weggehen, gemobbt wurden, was auch immer. Also wir haben einen Mangel. Es bricht das Gesundheitssystem zusammen und es wird noch mehr werden. Das wird sie verschärfen. Dann zur Evidenz. Was hat man den letzten Jahren den Ärzten, den Menschen zu Corona und zur Corona-Impfung erklärt, versprochen, mitgeteilt? Und die Leute sehen ja, dass das alles mit einem Verlaub schlichtweg Blödsinn war. Was glauben Sie, wie viele Leute zu mir kommen in die Organisation mit Gesundheitsproblemen nach der Impfung, wo der Opa gestorben ist an der Impfung, wo die Schwester schwer krank ist nach der Impfung oder Verwandte, Bekannte? Zu mir kommen die Leute in der Ordination und sagen, Herr Doktor, ich bin ungeimpft. Aber meine geimpften Kollegen sind ständig krank. Die fallen ständig aus. Das erleben wir alle tagtäglich. Und das erleben wir Ärzte tagtäglich. Da reden die Ärzte nicht drüber gern, weil viele Ärzte natürlich die Impfung forciert haben. Aber wir erleben momentan den Zusammenbruch der Evidenz. Sage ich Ihnen klipp und klar. John Ioannidis hat schon vor über 20 Jahren publiziert, dass 90% der Studien falsch sind. Eine der meistgelesenen wissenschaftlichen Publikationen. Und jetzt merken das die Leute. Die Leute merken Tag für Tag, dass das, was man ihnen gesagt hat zur Impfung, nicht stimmt. Damit ist der nächste Schritt erreicht in diesem System, warum das die Medizin in der Krise ist. Das Vertrauen der Leute ist weg. Die Leute trauen der Medizin nicht mehr, die trauen den Ärzten nicht mehr, den Medien und der Politik sowieso nicht, aber auch nicht der Medizin. Was glauben Sie, was Sie ein Patient denkt, den der Arzt gesagt hat, lass dich impfen, dann geht's dir gut und dann ist er schwer krank danach. Traut er dem Arzt noch? Da die Leute suchen sich momentan verzweifelt Ärzte, denen sie trauen können. Und was auch noch dazu kommt und was jetzt auch auffällt, und das ist ein entscheidender Punkt, das ist schon angesprochen worden, man kommt jetzt nicht einfach zunehmend drauf, dass die ganzen Ärzte, die ganzen Experten, die das alles empfohlen haben, ja gar nicht unabhängig sind oder waren. Da gibt's massive Interessenskonflikte, Conflicts of Interest. Wenn man sich durchliest, recherchiert, wie diese Leute in den Expertengremien, im Robert-Koch-Institut, in den anderen Institutionen, in den Impfgremien, die waren ja nicht unabhängig. Robert-Koch-Institut sagt der Chef vor ein paar Wochen in einem Gerichtsprozess, ja klar, wir sind ja nur die Empfänger, Befehlsempfänger vom Ministerium. Das heißt, was die Politik suggeriert hat, das sind unabhängige Experten, die beraten uns. Stimmt ja gar nicht. Die Politik hat denen teilweise vorgeschrieben, was sie zu sagen haben und zu tun haben. Und das Zweite, wenn Sie sich durchlesen, was diese Experten, sogenannten Experten, was die teilweise für Befangenheiten haben, für Interessenkonflikte, woher die ihre Gelder bekommen haben in den letzten Jahrzehnten, von welchen Pharmafirmen, dann ist völlig klar, dass die nicht unabhängig agieren. Wenn jemand in einem Impfgremium sitzt und eine Empfehlung abgibt und dann kommt raus, dass der Studien für Pfizer durchgeführt hat, wo er Millionen bekommen hat in den letzten Jahren, dann ist er nicht unabhängig. Dann hat er einen Interessenskonflikt. Das müssen die Leute wissen und das checken die Leute. Und all das führt dazu, dass die moderne westliche Medizin, wie wir es derzeit haben, zusammenbricht, Vertrauen verliert, dass man ihr teilweise nicht mehr glaubt. Und dass man auf der Suche ist. Und momentan, wie gesagt, probieren diese großen Institutionen, das auszugleichen, indem man probiert, wegzugehen in eine digitalisierte Medizin, in eine künstliche Intelligenz. Das ist aber auch das, was die Leute nicht wollen. Die Leute wollen einen persönlichen Kontakt mit jemandem reden können über das, der ihnen das erklärt. Was glauben Sie, wie viele Leute zu mir in die Ordination kommen und sagen, Herr Doktor, endlich erklärt mir das einmal einer, was ich da habe. Endlich verstehe ich das einmal. Und das ist ein wichtiger Teil vom Heilungsprozess. Medizin ist nicht dadurch, dass einer eine Krankheit hat, zum Arzt geht, ein Medikament schreibt oder mit einem Computer telefoniert. Medizin ist dazu, dass man einem erklärt, was er hat, was er tun soll und was er auch vielleicht tun soll, um das zu vermeiden in Zukunft. Das ist alles wesentliche Punkte. Die Medizin ist in einer fundamentalen Krise, aus allen diesen Gründen. Und es beginnt ein Umdenken. Und was auch zum Umdenken führt, ist, dass schon langsam auch die Patienten dazu führen und die Ärzte zwingen zu diesem Umdenken. Weil viele Ärzte, die so sich verhalten, zu denen geht man weg irgendwann in Zukunft. Die werden gar nicht mehr gefragt sein.
Glauben Sie denn, dass ein Erkenntnisprozess bei den meisten Medizinern, die das mitgemacht haben, das ganze Impfregime, dass das dann, wenn die erkennen, dass das falsch war und wo die Hintergründe sind, dass das eine weitere solche Pandemie oder solche Bestrebungen verhindern könnte? Das ist jetzt eine Frage an alle hier im Podium. Wenn dieses Bewusstsein auftaucht, dass das falsch und böse war, dass man so etwas dann in der Zukunft verhindern könnte, Herr Dr. Blute?
Ja, also ich möchte vielleicht mal was zu beiden Punkten, auch gerade was gesagt wurde, dazu synthetisieren. Ich stelle jetzt mal ein bisschen eine fatalistische These dabei eben auf. Aber ja, Sucharit hat gerade von 1 Milliarde Menschen eben dabei eben gesprochen, die geimpft worden sind. Wir reden über die Medizin der Zukunft. Aber wenn 3/4 der Menschen in Österreich und in Deutschland eben geimpft worden sind und am Anfang schon alles getan wurde, um eine Kontrollgruppe zu machen, ja, die wurden randomisiert eben dabei in den Zulassungsstudien, da wurden die auch mitgeimpft. Dann hat man eben ganz auf irgendein Monitoring eben dabei eben verzichtet, wo man doch mitten in einer Studie eben dabei eben waren. Dann hat man Obduktionen verhindert, ja, dann hat man eben verhindert, dass Leute Antikörpertests machen, wurde sogar unter Strafe gestellt, ja. Und dann haben wir jetzt nur 2 Labors, von denen ich weiß, die Spike-Proteine eben dabei eben messen. Aber wir haben gestern Abend schon eine kleine Diskussion gehabt. Wir sehen ja bei eigentlich allen, also ich leider bei allen Injizierten, spätestens nach der zweiten Injektion, progressive Verschlechterung von Symptomen. Was ist, wenn ein gesamter Gesundheitssektor jetzt auch noch gezwungen wurde, das eben zu tun, wenn wir jetzt schon in der Krise sind mit dem Gesundheitssektor, was wird mit dem in 3-4 Jahren sein? Also das nur einfach nur ein Punkt dazu und vielleicht da tragischerweise eben ein bisschen Hoffnung, dass dann unbedingt da ist, weil die werden ja auch alle davon betroffen sein. Ob sie das im Moment schon verstehen oder nicht, wissen wir nicht. Aber wir brauchen im Moment auch effektive diagnostische Kriterien eben, ob jemand tatsächlich auch ja es ins Genom integriert hat, das für den Rest seines Lebens eben produziert. Und wir sehen sehr, sehr leider große Anzeichen davon, dass die Leute einfach nicht mehr aufhören, das zu produzieren und auch noch an die nächste Generation Potenzial weitergeben. Wir brauchen also jetzt auch Behandlungsmethoden für wahrscheinlich der größten Seuche der Menschheit. 1 Milliarde Menschen, wir stellen uns vor, 1 Milliarde Menschen, wenn jetzt mal eine Marega erkrankt, da wäre die Hölle los. Ja, aber ja, nur mal als Punkt.
Rechtsextrem oder unkorrekt, aber richtig. Das neue Buch von Elsa Mittmannsgruber ist ein einziger Tabubruch. Die Soziologin und Journalistin schreibt das, was man nicht schreiben soll. Mehr Kinder statt Migranten. Hetero ist die Norm. Sprechen wir offen über unsere Geschichte. Elsa Mittmannsgruber bricht satte 64 Tabus und sagt damit dem Kampfbegriff rechtsextrem den Kampf an. Denn mit ihm wurden wir alle in Ketten gelegt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, die Ketten zu sprengen. Nur wenn wir frei denken und sprechen können, können wir alle frei sein. Jetzt bestellen auf 1.shop.
Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit. Für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt.
Als Ergänzung bezüglich der Kollegen und ob sie schon langsam wach werden. Also wir haben ja schon vor über 3,5 Jahren davor gewarnt, dass gerade Herzmuskelentzündung, Myokarditis bei Jungen, bei Kindern eben ein großes Problem darstellt. Und mittlerweile gibt es eine Lancet, das ist eine Institution, kann man sagen, Studie, die auch zeigt, ja, Herzmuskelentzündungen bei Kindern durch MOD-mRNA-Injektionen hat es tatsächlich gegeben, haben zu schweren Nebenwirkungen für das zukünftige Leben geführt und werden dazu führen. Und das ist auch im Deutschen Ärzteblatt sogar abgedruckt worden. Das heißt, ein Argument ist jetzt auch, dass man dann sagt, okay, jetzt steht es im Ärzteblatt, wenn ihr es uns schon nicht geglaubt habt, wenn wir das von Demobühnen runter gesagt haben, im Juni 2021 zum Beispiel, dann hofft man, dass hier auch ein Aufwachen stattfindet. Ich glaube, es ist im Stillen etwas, worüber Sie, wie du gesagt hast, nicht sehr gerne sprechen. Die Kollegen, die eben schön langsam checken, dass sie sich hier an diesem Blut klebt an ihren Händen, sage ich immer, auch hier beteiligt haben an dieser ganzen Sache. Und es ist auch so, das muss ich auch einmal kundtun, weil der Professor Dr. Dr. Christian Schubert und ich haben uns gestern erinnert, was in einer Disziplinaranzeige, die er, ein weiterer Kollege aus Wien und ich, im gleichen Wortlaut bekommen haben. Und zwar nur, weil ein Zitat von uns in einem Flyer erschienen ist, wo wir sagen, zur Covid-19-Injektion an Kindern, das ist nicht erprobt, das darf man doch nicht den Kleinsten geben, die wenig Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken. Und tatsächlich waren wir nicht mal für das Impressum dieses Flyers verantwortlich und wurden gar nicht gefragt, ob wir zitiert werden möchten. Wir hätten sowieso ja gesagt, das muss ich auch dazu sagen. Und da steht wortwörtlich drin, und so sind wir Ärzte unterdrückt worden von den Ärztekammern. Da steht drinnen, beim Professor Schubert das Gleiche wie bei mir, die Disziplinarbeschuldigte ist für einen Teil des Todes der Weltbevölkerung verantwortlich zu machen. Und was ich gemacht habe, war, aus der Ärztekammer in der Steiermark auszutreten, an dem Tag, als die Impfpflicht für alle damals ab 14 ausgerufen wurde, nämlich am 19. November 2021. Und ich bin bis heute nicht Mitglied von der österreichischen Ärztekammer, weil ich für so eine korrupte Kammer sicher nicht arbeiten und sicher keine Zwangsmitgliedsbeiträge einzahlen werde. Das Problem ist aber, Ich kann jetzt auch nicht als Ärztin tätig sein. Ich habe jetzt auch gesehen, ich kann mehr Menschen erreichen mit Öffentlichkeitsarbeit auf anderem Wege. Und ich hoffe, dass es zukünftig auch Ärztekammern geben wird können, dass solche auch sich überhaupt gründen dürfen, wo wir Ärzte einfach freier arbeiten können und nicht irgendwelche Zwangsbeiträge zahlen. Das wäre auch eine Vision für die Medizin der Zukunft. Und was wir wirklich als Pandemie auch ausrufen müssen, und das ist mir ein Riesenherzensanliegen, wir haben eine echt massive Pandemie weltweit. Und das ist die Pandemie des Autismus. Und wenn mittlerweile 1 von 32 Kindern in den USA vom Autismus-Spektrum-Störung betroffen ist, dann haben wir ein Problem. Und da müssen wir hinschauen. Und ob das an sich Umwelteinflüsse sind, ob das Aluminiumhydroxid, andere, was auch immer kausale Faktoren hat, wir müssen dem auf den Grund gehen. Und da gehört Geld hin und da gehört Forschung rein. Weil reden Sie mal mit Eltern, deren Kind selber von Autismus betroffen ist. Oder ein Kind, da sagen 8 von 10 Eltern, die Symptome haben nach der Spritze eingesetzt. Und auch nach denen, die wir bisher kannten. Und da muss man dem auf den Grund gehen, bevor man uns nämlich sagt, wir sind Impfgegner, ja. Es sagt auch Robert F. Kennedy Jr. oder auch Dale Bigtree, die sagen auch immer, I'm not anti-vax, I'm pro-science. Aber zeigt uns echte Wissenschaft und nicht nur Herstellerstudien. Und wir haben 3 Beine bei Impfungen. Man muss sich das so vorstellen, ein Hocker auf 3 Beinen. Sind die Impfungen sicher? Sind die Impfungen effektiv, also wirksam? Und sind sie notwendig? Und wenn einer dieser Beine wegbricht, dann fällt der Hocker um und damit ist schon fertig geredet. Und da müssen wir mehr aufklären, da müssen wir Leute aufklären, dass sie mutig sind, dass sie mündig sind und dass sie sich nichts einreden lassen, so wie auch in den letzten Jahren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und um noch anzuschließen, was der Professor Bakhti gesagt hat, ich habe einen ganz lieben Freund in Amerika, sein Name ist Ben Roll. Er hat in Florida eine chiropraktische große Klinik. Und er hat einen Podcast, der heißt Designed to Heal. Und ich habe mich auch mit ihm vor ein paar Tagen unterhalten, dass ich eben hier sprechen werde. Was wäre sein Input? Und er sagt, weißt du, es ist einfach, dass man an unseren Körper auch glaubt, an diese wunderbare Schöpfung, ja, dass wir ja designed to heal sind. Das heißt, unser Körper hat im Grunde alles mitgebracht, wenn wir ihn unterstützen, um eben auch sich gesund zu erhalten. Aber er gehört unterstützt und er gehört nicht krank gemacht durch Angst und Propaganda und was es nicht alles gibt. Und deshalb müssen wir auch positiv aufklären, um Leute ins Movement zu holen, sie nicht zu einzuschüchtern und dass wir einfach auftreten mit einem Gefühl dessen, dass wir sagen, wir laden euch ein, einfach einmal euren Horizont zu erweitern, denn es gibt so vieles, was uns Menschen gesund macht. Und ein Zitat noch aus der Welt, das ist aus also nicht der Welt der, nicht des Mediums, sondern aus den USA. Dr. Andrea Nazarenko ist eine Psychologin, auch eine Freundin von mir, habe ich auch angerufen vor ein paar Tagen. Und sie hat gesagt, sie ist auch überall in der Welt unterwegs gewesen zu medizinischen Zwecken und sie hat recherchiert, anscheinend sind ein paar der glücklichsten Menschen der Welt sind in Bhutan. Und sie weiß jetzt überhaupt nicht über das Medizinsystem in Bhutan. Aber offenbar machen die was gut in ihrer Tradition, in ihrem Dasein, ja, dass diese Menschen, dass es denen gut geht, dass die glücklich sind, dass die nicht von Krankheiten, weiß Gott wie, geplagt sind. Wird natürlich auch dort Einzelschicksale geben, es wird die immer geben. Nur der Punkt ist, denken wir dran, und wir hatten es gestern auch, wie wichtig es auch ist, Humor in unser Leben zu lassen, das schöne Kunst und Kultur, damit unsere Körper, damit wir einfach auch schöne Leben führen dürfen und glücklich sein können. Und das ist auch die Basis für Gesundheit.
Vielen Dank. Professor Bakhti, Sie wollten unbedingt da noch etwas sagen und ich gebe Ihnen auch damit das Schlusswort für unsere Runde. Vielleicht können Sie den letzten Gedanken dann auch ein bisschen formulieren.
Nur ganz kurz, und zwar, weil Maria das angestoßen hat, Pandemie, Autismus, und man muss forschen nach Ursache und Wirkung dieser Untersuchung. Ja, ich wollte sagen, diese Erforschung von Ursache und Wirkung bei Impfungen, das ist eben etwas, was immer als Vorwand gebracht wird. Wir können es nicht beweisen, also ist es nicht so jetzt. Ich möchte darauf hinweisen, dass die National Academy of Sciences, USA, vor 2 Jahren eine Kommission gebildet haben, und zwar einen Untersuchungsausschuss sozusagen, intern, und es sind die besten, anerkanntesten Wissenschaftler Amerikas. Und sie hatten die Aufgabe herauszubekommen, ob es Nebenwirkungen nach der Covid-Impfung gibt, die kausal in Zusammenhang, also mit Sicherheit einen ursächlichen Zusammenhang besteht. Und sie haben ungefähr 1000 Erkrankungen untersucht, ja, Thrombosen, Embolien und was weiß ich. Und sie kommen zum Schluss, das sind die ersten zwei Seiten, Summary, ja. Es ist ihnen nicht möglich zu sagen, dass ein kausaler Zusammenhang wirklich besteht zwischen Impfungen und diesen Krankheiten. Mit einer einzigen Ausnahme. Und die Ausnahme ist die Myokarditis. Bedeutet, dass wenn jemand vorher gesund war, geimpft wurde und nachher Myokarditis bekommt, wird die Myokarditis durch die Impfung verursacht. Punkt. Absolut. Und sie schreiben dazu, weitere Erforschungen auf diesem Gebiet werden zu keinem anderen Ergebnis führen. Das ist sehr gut, Leute. Menschen, die geimpft wurden und Myokarditis bekommen haben, können sich darauf berufen.
Herr Dr. Nils, Sie wollten noch eine Ergänzung machen.
Ja, also ich verkrampft sich bei mir immer ein bisschen, wenn es heißt, man muss noch weiter forschen. Wir wissen so viele Zusammenhänge der Zwischenzeit. Als Hippokrates gelehrt hat, wusste man sehr viel über die Zusammenhänge, ohne eine Forschungsarbeit gemacht zu haben. Wir haben einfach gefühlt, was notwendig ist für den menschlichen Körper, was ihn gesund hält und was ihn krank macht. Und wir sind designed to heal, klar. Wir sind aber auch designed not to get sick. Ja, das ist noch viel, das ist Präventologie. Und wir wussten, was uns schadet und was uns nützt. Die Heal-Kriterien für Impfung versus Autismus sind geklärt. Wir wissen, es ist gefährlich. Wir können jetzt sagen, ja, okay, wir forschen noch mal 10 Jahre. Aber in den nächsten 10 Jahren werden jeden Tag Babys geboren, die Autismusrisiko haben von 1 zu 32 oder noch höher. Warum beenden wir das nicht einfach? Ja, warum hören wir nicht einfach damit auf, solange wir nicht wissen, ob wir es nicht ausschließen können? Die Frage ist doch nicht, können wir beweisen, dass es nicht so ist, sondern wir müssen es beenden, damit einfach niemand mehr geboren wird, mit dem Potenzial, krank zu werden auf etwas, was wir geändert haben, was vorher nicht da war. Vor 50 Jahren gab es praktisch keinen Autismus. 1970 war es 1 zu 10.000. Also irgendwas hat sich verändert. Und diese Veränderung müssen wir zurückschrauben. Wie gesagt, man verkrampft sich immer ein bisschen, wenn es heißt, wir müssen noch eine neue Forschung machen. Wir müssen es noch genauer analysieren. Wir sehen doch Cause und Effekt. Nur, dass wir es jetzt nicht im Detail möglicherweise molekular aufschlüsseln können, was wir übrigens meistens können, wenn wir wollen, heißt nicht, dass es nicht schon irgendwo bewiesen ist. Bewiesen genug, dass wir Gefahr abwenden von den Menschen. Es geht ja nicht darum, also es geht um den hippokratischen Eid, nicht zu schaden. Und ganz ehrlich, wir haben, also Covid war eine Riesendramaturgie für die Menschheit. Aber es hat die Menschheit auch aufgeweckt. Ich sehe eine Riesenchance momentan. Ich habe 10 Jahre zuvor versucht, aufzuklären über die Prävention von Alzheimer. Ganz wenige Menschen haben zugehört. Plötzlich hören die Menschen zu. Ich merke ganz stark, dass da eine riesen Veränderung ist. Die Menschen sind enttäuscht von der Schulmedizin, aber sie hören plötzlich zu. Und es geht nicht um Alternativmedizin, es geht um die einzige Medizin, die da ist, die eines gesunden Körpers aufgrund einer artgerechten Lebensweise. Und wenn die Leute hören jetzt zu und begreifen das, und das wird die Medizin revolutionieren, und die Ärzte müssen folgen. Die werden gar keine andere Chance haben, weil die Patienten, die Menschen weglaufen. Die sagen, dir traue ich nicht mehr. Und deswegen ist diese größte Krise, in der wir gerade sind, auch die größte Chance, die Medizin jemals hatte. Also wenn ich etwas in dieser Krise sehe, den Schaden, den sie angerichtet hat, aber das immer weiter so, wie es noch vor 2020 war, war auch kein guter Weg. Da sind auch Millionen, Milliarden Menschen gestorben, vollkommen unnötig an Krankheiten, die es sich geben müsste. Und Covid hat uns einfach nur die Augen geöffnet. Wir mussten die Masken aufziehen und die anderen haben die Masken runtergelassen. Wir sehen, wo es uns hingeführt hat.
Vielleicht liegt darin ja die große Chance. Herr Dr. Strasser, mit Blick auf die Uhr vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung.
Ganz kurz möchte ich noch etwas ergänzen. Kausalität. Es wird ja immer gesagt, man kann nicht nachweisen, ob diese Krankheit jenes von durch die Impfung erzeugt worden ist. Zwei Dinge. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis man anerkannt hat, dass Rauchen Lungenkrebs macht. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis man anerkannt hat, dass Rauchen auch Blasenkrebs macht zum Beispiel. Asbest etc. Alle diese Dinge,
Beispiel Contergan. Contergan hat Jahre, Jahrzehnte gedauert, bis die Opfer entschädigt wurden, weil man das jahrelang bestritten hat jetzt. Da gibt's Beispiele in der Medizin. Die Medizin tut sich verdammt schwer, nachzuweisen, dass irgendetwas schuld ist an einer Erkrankung etc. Aber man muss das gar nicht einmal so weit betreiben. Im Gesetz in Österreich und in anderen Staaten muss man es nicht hundertprozentig mit absoluter Sicherheit nachweisen. Es genügt für die Entschädigung zum Beispiel mit einer notwendigen Sicherheit. Es genügt zum Beispiel, dass man sagt, okay, es ist verursacht, was kann es denn sonst gewesen sein? Und der große Beweis für viele Ursachen von Krankheiten ist einfach die Epidemiologie. Ganz einfach. Nicht der Einzelfall. Einer, der geraucht hat und Lungenkrebs hat. Da kann man nicht sagen, das ist hundertprozentig durch das Rauchen entstanden. Das kann andere Ursachen auch haben. Aber man weiß durch epidemiologische Daten, dass Rauchen das macht. Und wenn seit 2021 die Krankheiten weltweit explodieren, der Krebs, die Nebenwirkungen, wenn die Krankenstände explodieren, die Leute so krank sind wie nie, ja, was soll es denn seit 2021 anderes gewesen sein? Die Leute leben nicht anders, essen nicht anders, arbeiten nicht anders. Es gibt einfach eine Ursache. Und mein alter Oberarzt hat immer gesagt, Hannes, Medizin ist ganz einfach, das Häufige ist häufig und das Seltene ist selten. Ganz einfach, es ist so. Das muss man einfach unterbrechen auf das Ding. Und das ist einmal das Erste zur Kausalität. Und das Zweite, das ist das, was momentan passiert, was ich gerade auch zuerst schon erwähnt habe. Vor ein paar Tagen waren riesige Artikel in allen österreichischen Zeitungen, Katastrophe, die Impfquote in Österreich brechen zusammen. Die Leute lassen sich gar nichts mehr impfen. Das ist das, was ich in der Ordination erlebe. Zu mir kommen die Leute, die lassen sich nicht mehr Zecken impfen, nicht mehr Masern, nicht mehr Tetanus, gar nichts mehr. Standardsatz bei mir, die Patienten zu mir, Herr Doktor, ich lasse mich gar nichts mehr impfen, weil die mischen mir überall das Gift rein. Das höre ich als Standardsatz. So viel zum Thema Vertrauen. Und momentan, wie gesagt, stimmen die Leute mit den Füßen ab. Die Leute gehen in Österreich und ich nehme an, auch im Rest von Europa, immer weniger zu den Impfungen, teilweise gar nicht mehr, weil sie sagen, das haut nicht hin. Corona und die gesamte Corona-Politik hat es geschafft, dass die Leute das Vertrauen in die Aussagen von Politik, von Massenmedien, von Ärzten komplett verloren haben. Und wenn Sie heutzutage den Begriff Impfung irgendwo erwähnen, dann gibt es einen Riesenteil der Bevölkerung, die dreht ab und sagt nie und nimmer. Lasst mich mit dem in Ruhe. Und das ist das, was erreicht ist. Also das, was man ursprünglich gemacht hatte, das Ziel war, dass man da Dinge durchdrückt, dass man da die Bevölkerung, wie Sie einmal gesagt haben, teilweise zu einem Gehorsam erzieht. Das ist das genaue Gegenteil passiert worden. Die Leute merken, dass das alles nicht stimmt und Corona hat wie ein Katalysator, wie ein Brennglas genau die Schwachpunkte offengelegt im System. Ganz massiv. Im Gesundheitssystem, in den Medien, in der Politik, in der Medizin, überall. Und die große Hoffnung, die ich habe, ist, dass dies jetzt dazu führt, dass die Leute umdenken und sich nicht mehr alles gefallen lassen. Es ist oft schon gefallen, das Ausdruck einfach, wie wichtig ist, einfach Nein zu sagen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und das passiert momentan bei vielen Leuten. Deswegen habe ich sehr die Hoffnung, dass da ein Umdenken passiert und dass da auch viele Leute gezwungen werden, durch die Macht des Faktischen sich umzustellen.
Herr Dr. Strasser, vielen Dank. Und damit möchte ich dann unser Panel hier oben auch beenden. Was ich so mitgenommen habe, ist so den Geist zurück ins Gehirn bringen, nicht nur auf der physischen Ebene, sondern vielleicht auch auf der ethischen, auf der moralischen Ebene. Und ich möchte ganz herzlich Danke sagen an unser Podium, Herr Professor Dr. Sukharit Bhakti, Herr Dr. Michael Nees, Dr. Ich habe den Vornamen vergessen, Herr Plote, tut mir leid, Dr. Maria Hubner-Moog und Herr Christoph Strasser, herzlichen Dank für diese tollen Ausführungen. Ihr Applaus.